Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Ich grüße Sie.
Aus meiner Perspektive ist es nicht erklärlich, wieso die Politik das grundsätzliche Problem des sogenannten Schweinezyklus, Lehrkräfteüberschuss, Lehrkräftemangel, nicht angeht.
Sagt mit hörbarer Empörung in der Stimme die Bundesvorsitzende des Philologenverbandes Susanne Lynn-Klitzing. Derzeit haben wir bereits einen deutlichen Lehrkräftemangel überall in Deutschland und ein Ende ist nicht in Sicht. Was also tun? Die ehemalige Lehrerin hat da eine Idee.
Der Beruf muss grundsätzlich noch attraktiver dargestellt werden, damit eben mehr junge Menschen den attraktiv finden.
Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern vermutlich für alle Länder auf dieser Welt. Der Weltlehrertag soll den Lehrerberuf ins Scheinwerferlicht rücken. Genau das tun wir auch, denn heute ist Weltlehrertag. Lehrerinnen und Lehrer haben eine Schlüsselrolle für die Gesellschaft. Eine Binsenweisheit, aber es scheint notwendig, sie ab und zu wiederholen. Die Bildungsgewerkschaften haben heute zum Weltlehrertag betont, wie wichtig gute Bildung ist, um Zukunftsfragen und Krisen zu bewältigen, um demokratische Werte zu erkennen, die Grundlage für Teilhabe, Menschenrechte und Freiheit in einer Gesellschaft. So wichtig Lehrkräfte dabei sind, so schwer wird es ihnen oft gemacht. Ein Grund, weshalb die UNESCO 1994 den Weltlehrertag ausrief für den 5. Oktober jeden Jahres. Also heute. Und wir fragen jetzt, wie es den Lehrerinnen und Lehrern in dem Land geht, in dem die sprichwörtliche Wiege der Demokratie steht. In Griechenland. Verena Schäder.
Wenn man sich in Griechenland für den Lehrberuf entscheidet, kann es passieren, dass man nach dem Studium auf einer der beliebten griechischen Ferieninseln wie Mykonos, Santorini oder Paros landet. Doch was zunächst traumhaft klingt, ist in Wahrheit für viele Lehrerinnen und Lehrer ein Albtraum. Zum einen sind die Lebenshaltungskosten dort sehr hoch. Das durchschnittliche Einstiegsgehalt liegt aber bei gerade einmal 740 Euro netto. Viel gravierender ist aber ein anderes Problem. Auf den Touristeninseln gibt es häufig so gut wie keinen verfügbaren Wohnraum. Wenn überhaupt, finden Lehrkräfte oft nur in den Wintermonaten eine Unterkunft, die sie aber spätestens im Mai, wenn die Tourismussaison beginnt, verlassen müssen, damit die Wohnungen an Urlauber vermietet werden können. Vor allem auf den bei Touristen besonders beliebten Kykladeninseln kommt es regelmäßig vor, dass Lehrerinnen und Lehrer sogar in Zelten oder in ihren Autos übernachten. Doch auch auf dem Festland gibt es Probleme, vor allem weil vielerorts Lehrkräfte fehlen. Etwa 40% arbeiten an mehr als 3 verschiedenen Schulen. Im Alltag bedeutet das, viele Lehrerinnen und Lehrer müssen mehrfach am Tag zwischen verschiedenen Schulen hin und her pendeln. Der Lehrermangel hat auch mit der Finanzkrise zu tun, denn zwischen 2010 und 2019 wurden in Griechenland überhaupt keine neuen Lehrkräfte eingestellt.
Und jetzt kommen wir aus Griechenland zurück nach Deutschland.
Viele Lehrkräfte wechseln jetzt in den Ruhestand, die müssen ersetzt werden.
Momentan haben wir keine Qualitätssicherung, sondern lediglich eine Absicherung des Stundenausfalls.
Raus aus dem Lehrkräftemangel. Wo sind die Lösungen? Unsere Serie bei Campus und Karriere in dieser Woche.
Schon zu Beginn dieses Schuljahres blieben tausende Lehrerstellen hierzulande unbesetzt. Angesichts des Lehrkräftemangels wird es für die Schulen immer schwieriger, Unterrichtsstunden nicht ausfallen zu lassen. Und Prognosen geben düstere Aussichten. Bis 2035 werden die Schülerzahlen noch einmal steigen. Erwartet wird ein Anstieg um 11,7%. Wo sollen die benötigten Lehrerinnen und Lehrer herkommen? Eine Idee der Kultusministerkonferenz, Quer- bzw. Seiteneinsteiger, die ursprünglich nicht auf Lehramt studiert haben, sondern aus anderen akademischen Berufsgängen kommen und umsatteln auf den pädagogischen Lehrerberuf. Dafür hat die KMK Standards verabschiedet, doch sie sind nicht für alle Bundesländer bindend. Wäre das nicht notwendig? Bevor wir uns mit Fragen auf, mit Antworten auf diese Frage beschäftigen, schauen wir uns einmal genauer an, wie Sachsen es handhabt. Das Dresdner Kultusministerium wacht über die Zulassung von Seiteneinsteigern und macht strikte Vorgaben. Alexandra Gerlach hat recherchiert und auch einen der Seiteneinsteiger getroffen.
Sven Mühlberg wird seinen ersten Tag im Schuldienst vor seiner ersten Klasse nie vergessen.
Ich war ungeheuer aufgeregt. Also es war tatsächlich damals auch eine relativ hohe Klasse, 9. oder 10. war das. Das ganze Kollegium hat da auch mitgefiebert. Kann das überhaupt so funktionieren, was ich da vermittle? Passt der Zeitplan? Auf welche Besonderheiten muss ich gegebenenfalls achten? Was ist mit Schülern, die zu langsam sind, die zu schnell sind?
Sven Mühlberg ist Seiteneinsteiger an der 76. Oberschule in Dresden und damit einer von insgesamt 4.000 in Sachsen. Seit 2017 unterrichtet er hier. Studiert hat er ursprünglich Medizin, Ethik und Recht, abgeschlossen mit einem Master. Schon immer habe er gern ehrenamtlich mit Kindern gearbeitet, sagt er. Doch zu einem Studium auf Lehramt habe er sich zunächst nicht durchringen können.
Tatsächlich braucht so ein Gedanke gerade nach der Schulzeit oder nach dem Abitur manchmal auch einfach ein bisschen Zeit, damit man wirklich drauf kommt, okay, das ist jetzt meine Berufung, da will ich hin, ins Lehramt.
Heute unterrichtet der 34-Jährige Ethik und Gemeinschaftskunde an der Oberschule. Bevor er in den Schuldienst eintreten durfte, wurde Sven Mühlberg in einem Pflichteinführungskurs auf seine Tätigkeit als Lehrkraft vorbereitet.
Das ist ein dreimonatiger Crashkurs, kann man fast schon sagen, wo man alle Grundlagen von Selbstbild als Lehrer bis hin zu Schulrecht über Fachdidaktik, wie erstelle ich einen Stoffverteilungsplan, wie trete ich überhaupt an eine Klasse heran, welche Maßnahmen kann ich vielleicht auch, welche Strafen kann ich auch, muss ich teilweise ergreifen, was ist zulässig, was nicht. Und das war, also für mich persönlich war es ungeheuer wichtig, das gemacht zu haben. Also nicht sofort vor einer Klasse zu stehen.
Die Kriterien für die Einstellung von sogenannten Seiteneinsteigern sind in Sachsen eng gefasst, wie Petra Zeller, die im Sächsischen Kultusministerium das Referat für Lehrerbildung leitet, erläutert.
Unser Anspruch ist, dass wir Lehrpersonen gewinnen, die über einen Hochschulabschluss verfügen, die eine Fachlichkeit mitbringen, die für das Schulsystem, die Stundentafeln der jeweiligen Schularten passen und die eben auch bereit sind, sich den Qualifizierungen, die wir für erforderlich halten, zu stellen.
Sachsen stellt zweimal pro Jahr Seiteneinsteiger ein, zum 1. Mai und zum 1. November. Trotz des akuten Lehrkräftemangels im Freistaat gibt es klare Ausschlusskriterien für Bewerber.
Also wir können kein Angebot unterbreiten für Interessenten, die jetzt nicht mindestens einen Bachelorabschluss einer Fachhochschule vorzeigen. Keine Interessenten, die über eine Berufsausbildung kommen.
Anders sieht es im Bereich der berufsbildenden Schulen aus, wo auch Interessenten mit rein beruflicher Erfahrung als Lehrkräfte für praktischen Unterricht eingesetzt werden dürfen. Nach der dreimonatigen Einstiegsvorbereitung werden die Seiteneinsteiger von den Lehrerkollegen an der jeweiligen Schule eng begleitet oder nach Bedarf extern weiter geschult. Das klingt einfach, ist aber in der Praxis nicht immer ganz leicht umzusetzen, wie Sachsens CDU-Kultusminister Christian Piwarz freimütig bekennt. Anfänglich habe es seitens der studierten Lehrkräfte und der Eltern durchaus Vorbehalte gegen das Modellprojekt gegeben.
Also diese Vorstellung, gerade auch in den Lehrerzimmern nachvollziehbar, dass jetzt plötzlich andere als Lehrer an Schulen tätig sind. Ich glaube, das war das Schwierige, da Verständnis zu wecken. Es war die Sorge da, gerade auch bei den Eltern, dass damit ein qualitativer Verlust an den Schulen stattfindet. Gab dann ganz schnell den Satz, hier kann jetzt mittlerweile jeder Lehrer sein, aber das ist genau mit dem Seiteneinstiegsprogramm eben nicht der Fall, sondern wir schauen sehr, sehr genau hin.
Fachlich formal seien die Seiteneinsteiger den anderen Lehrkräften gleichgestellt. Tariflich und beamtenrechtlich jedoch gäbe es Differenzierungen, und zwar je nach Ausgangsqualifikation, sagt Petra Zeller vom Sächsischen Kultusministerium.
Alle diejenigen, die die Voraussetzungen erfüllen, um den Studienräten, die wir jetzt in den Schulen ja in allen Schularten haben, gleichgestellt werden zu können, formal, tarifrechtlich oder beamtenrechtlich, die können das dann sofort haben. Für diejenigen, die aus den Fachhochschulkontexten kommen, gibt es dann noch eine dreijährige Bewährungszeit nach der Qualifikation.
Für Sachsens Kultusminister Christian Piwarz sind die Seiteneinsteiger an den Schulen, geboren aus einer Notlage, ein Erfolgsmodell, weil
Menschen, die schon über eine Berufserfahrung verfügen, die eine andere Profession und eine andere Lebenserfahrung mitbringen, unwahrscheinlich bereichernd für Schulen wirken können. Aber, und das will ich auch ganz deutlich sagen, das bleibt nur dann ein Erfolgsmodell, wenn wir konsequent den Weg weitergehen uns genau anzuschauen, wer da an die Schulen kommt und denjenigen auch wirklich so viel Unterstützung wie möglich zuteil werden zu lassen, damit sie eben wirklich vollwertige Lehrerinnen oder Lehrer werden können.
Wie wichtig diese Unterstützung der Seiteneinsteiger ist und wie sie aussehen könnte, darüber sprechen wir gleich mit dem Bildungsforscher Dirk Richter. Mehr Lehrkräfte einstellen zu können, setzen die meisten Bundesländer auf Quer- bzw. Seiteneinsteiger. Was da der terminologische Unterschied ist, wann also von Quereinsteigern und wann von Seiteneinsteigern gesprochen wird, ist nicht einheitlich festgelegt, variiert mal wieder von Bundesland zu Bundesland. Aber nicht nur das. Obgleich die Kultusministerkonferenz, in der ja alle Bundesländer vertreten sind, Richtlinien für die Einstellung von Quer- bzw. Seiteneinsteigern festgelegt hat, muss keiner glauben, dass damit alles klar sei, weil klar geregelt. Einer, der uns genauer Auskunft geben kann, ist Professor Dirk Richter, Bildungsforscher an der Universität Potsdam. Schönen guten Tag, Herr Richter.
Schönen guten Tag.
Herr Richter, wie ist der Stand jetzt? Wie gut funktioniert derzeit der Quer- und Seiteneinstieg in Deutschland?
Ja, diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, da jedes Bundesland die eigenen Vorgaben macht. Und je nach Land und je nach Bedarfslage sind die Hürden mal hoch, mal niedrig. In Brandenburg, in dem Land, in dem ich tätig bin, sind die Hürden vergleichsweise niedrig. Das heißt, dort können Leute in der Schule anfangen, die zum Teil eben nur eine Ausbildung gemacht haben oder ein Studium in einem nicht schulbezogenen Fach absolviert haben. Da können also ganz viele Personen, selbst Personen, die aktuell im Studium sind, in der Schule anfangen zu unterrichten.
Übersetzt heißt das, dass die Mindeststandards nicht so klar geregelt sind, wie das im Lehramt der Fall ist? Denn da gibt es ja Standards für Lehrerbildung, die von der KMK festgelegt sind.
Es gibt aktuell keine Mindeststandards, um in der Schule unterrichten zu können. Die KMK hat beschlossen, dass es die Möglichkeit auch für Personen ohne reguläres Lehramtsstudium in der Schule zu unterrichten gibt, weil der Lehrerbedarf aktuell so hoch ist, sodass wir aktuell gar keine Regelung haben, wer überhaupt in Schule unterrichten darf und wer nicht.
Heißt das, wenn man es weiterdenkt, dass die Qualitätssicherung fehlt, also Kinder in der Schule qualitativ nicht so gut ausgebildet werden?
Die Personen, die jetzt in den Schuldienst starten, werden begleitet in der Regel durch pädagogische Grundqualifizierung und Unterstützungsmaßnahmen. Und man versucht länderseitig sehr viel dafür zu tun, dass die Personen gut in der Schule starten können. Wie gut das gelingt, das wissen wir allerdings noch nicht.
Sie haben allerdings eine Studie gemacht mit Daten des IQB Bildungstrends. Da ging es darum, wie Ausbildung und Unterrichtsqualität zusammenhängen. Kann man daraus ableiten, wie gut der Unterricht von Quereinsteigern ist?
Wir haben untersucht, inwieweit es einen Unterschied macht, ob Kinder von einem Quer- oder Seiteneinsteiger unterrichtet werden oder einer traditionellen Lehrkraft. Und wir konnten dort keine Zusammenhänge zeigen, die sich allein auf die Qualifikation der Lehrkraft zurückführen lassen. Viel entscheidender war, wie viel Berufserfahrung die Lehrkraft mitbringt. Und da waren insbesondere jüngere Lehrkräfte ja in der Situation, dass sie größere Probleme hatten, beispielsweise mit Unterrichtsstörungen angemessen umzugehen. Und diesen Befund finden wir sowohl für Quereinsteiger als auch für traditionell ausgebildete Lehrkräfte. Das heißt, in der Studie zeigt sich kein globaler Effekt des Quer- und Seiteneinstiegs. Allerdings muss man sagen, dass es sich hierbei um Daten handelt, wo alle Quer- und Seiteneinsteiger berücksichtigt wurden, die im Schulsystem unterrichten, sodass dort auch Personen dabei sind, die zum Teil über 30 Jahre Berufserfahrung verfügen und so die Kompetenzen im Laufe ihrer Berufstätigkeit erworben haben. Wir können also nichts darüber sagen, wie gut oder schlecht Quereinsteiger unterrichten, die jetzt in den letzten Jahren an der Schule angefangen haben.
Aber dass wir auf jeden Fall Quer- und Seiteneinsteiger brauchen als eine wichtige Maßnahme gegen den eklatanten Lehrermangel, ist ja Konsens, oder?
Richtig. Das heißt, es geht gar nicht um die Frage, ob wir Quereinsteiger haben oder nicht haben, sondern es geht darum, welche Folgen der Einsatz der Quereinsteiger hat und darum, wie wir sie bestmöglich unterstützen können, damit sie in der Lage sind, vielleicht nicht im ersten Jahr, aber vielleicht im dritten oder vierten Jahr, guten Unterricht anzubieten. Und möglicherweise ist es so, dass Quereinsteiger auch schon von Beginn an sehr gut in der Lage sind, so zu unterrichten wie traditionell ausgebildete Lehrkräfte, aber wir wissen es aktuell nicht.
Aber wie könnte man denn den Quer- bzw. Seiteneinstieg auf ein qualitativ stabiles Fundament stellen?
Nun, in Deutschland ist es so, dass wir kein System haben, welches flexibel auf einen höheren oder niedrigen Lehrkräftebedarf reagiert. Wir haben ein System, was eine insgesamt sehr lange Lehrkräfteausbildung vorsieht, was ein Studium von 5 Jahren umfasst und dann nochmal einen Vorbereitungsdienst von 1 bis 1,5 Jahren. Und in diesem System können wir nur sehr schlecht auf einen kurzfristig entstehenden Lehrkräftemangel reagieren, sodass es notwendig ist, hier flexible Wege zu etablieren. Also ein System, welches eine regelhafte Ausbildung für Personen vorsieht, die sich in ihrem Berufsleben entscheiden, noch einmal Lehrkraft werden zu wollen. Es wäre schön, wenn zum Beispiel Universitäten berufsbegleitende Masterstudiengänge anbieten, um so über einen kürzeren Zeitraum, zum Beispiel 2 Jahren, in der Lage sind, Personen sich zu qualifizieren und auch angemessen dann ausgebildet zu sein. Das haben wir momentan noch nicht. Jedes Land macht da noch das, was es für richtig hält. Und es gibt einen Mindeststandard an Kompetenz, den die Personen dann vorweisen müssen.
Nun hat die KMK angekündigt, in diesem Herbst die Richtlinien für Quer- und Seiteneinsteiger zu überarbeiten. Was muss dabei aus Ihrer Sicht herauskommen?
Es wäre schön, wenn die Kultusministerkonferenz sich darauf einigen könnte, welche Qualifikationen Personen mitbringen müssen, die in der Schule arbeiten wollen und welche Unterstützungsbedarfe diese Personen auch in Anspruch nehmen können.
Wie könnten denn diese Qualitätsstandards und Mindestvoraussetzungen aussehen? Was fordern Sie?
Nun, da die Personen ganz unterschiedliche fachliche Voraussetzungen mitbringen, ist es vor allen Dingen entscheidend, entsprechend den individuellen Vorkenntnissen und Vorerfahrungen zu fördern. Das heißt, wir brauchen eine individuelle Begleitung. Es braucht Mentoren in den Schulen, die die Personen unterstützen. Es braucht die Möglichkeit des Team-Teachings, um auch anderen Unterricht zu sehen und am Vorbild zu lernen. Und es braucht individualisierte Lernangebote, die sich insbesondere auf die Fachdidaktik und auch auf die Bildungswissenschaften beziehen, weil wir wissen, dass in diesen beiden Bereichen die größten Defizite bestehen.
Erwarten Sie, dass in diese Richtung gedacht wird? Die Kultusminister sitzen dieser Tage zusammen, haben allerdings auch einiges anderes auf dem Tapet. Die ukrainischen Schülerinnen und Schüler, die integriert werden müssen, die Hochschulen, die Frage der Energie in diesem Winter.
Ich würde mich sehr freuen, wenn es dazu schon erste Aussagen geben würde. Ich bin jedoch skeptisch, ob die Kultusministerkonferenz sich bereits in dieser Woche zu einer konkreten Aussage hinreißen lässt. Ich vermute eher, dass dazu entweder die ständige wissenschaftliche Kommission oder auch ein Expertengremium anderer Art eine Aussage dazu treffen soll.
Professor Dirk Richter, Bildungsforscher von der Universität Potsdam. Danke Ihnen.
Ja, danke schön. Tschüss.
Was geht in Niedersachsen? Dort ist Wahlkampf. Am kommenden Wochenende wird eine neue Landesregierung gewählt. Und Landesregierungen sind in Deutschland ja zuständig, unter anderem für die Bildungspolitik. Bastian Brandau hat einmal zurückgeblickt auf das, was bildungspolitisch in Niedersachsen in den vergangenen Jahren los war und was die Parteien derzeit in Sachen Bildungspolitik vorhaben.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind in einer sehr besonderen Lage.
Immer wieder kündigt SPD-Kultusminister Grant-Henrik Tonne neue Maßnahmen an, hier im Winter 2020. Auch im weiteren Verlauf der Pandemie gehört die SPD-geführte Große Koalition in Niedersachsen eher zum Team Vorsicht. Maskenpflicht, Homeschooling, geteilte Klassen, all das habe Nachwirkungen, sagt der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen, Stefan Störmer.
Das war einfach extrem belastend und ist auch zum Teil noch extrem belastend. Wir haben von vielen Schulleitungen auch erfahren, dass die gesagt haben, diese Kurzfristigkeit der Umsetzung, die erfolgt sind, war unheimlich kräftezehrend und zehrt auch immer noch so ein bisschen, weil es immer noch so ein Restunsicherheiten gibt.
Wer in Niedersachsen über Schulflure läuft, sieht kaum noch eine Maske. Aber die Pandemie habe Spuren hinterlassen, sagt etwa Marleen, Zwölftklässlerin an einer Gesamtschule bei Hannover.
Viele Themen haben wir gar nicht wirklich richtig durchgenommen. Was uns manchmal auch ist, so wie sollen wir jetzt Abitur schaffen, auch zum Teil. Also wir müssen sehr viel nachholen, weil wir einfach bestimmte Themen nicht geschafft haben. Aber ich glaube, bei unserem Jahrgang ist es noch einigermaßen ertragbar, sage ich. Weil zum Beispiel in der Grundschule ist es ja sehr extrem gewesen, dass diese ganzen Grundaufgaben, dass sie das noch gar nicht lösen können. Also Rechnen, Lesen, das sind ja die Grundbausteine. Und wenn das nicht irgendwie funktioniert, dann ist ja der Bildungsweg auch gefährdet.
Schüler und Eltern sind besorgt. Hinzu kommt der Lehrkräftemangel, der sich auch in Niedersachsen in den vergangenen 5 Jahren verschärft hat, sagt GEW-Vorsitzender Stürmer.
Wenn wir nur von Lehrkräften sprechen, dann gehen wir von 7.000 Lehrkräften aus, die im Moment fehlen. Dann kommen hier nochmal 3.000 Menschen aus den therapeutischen, aus den pädagogischen und aus dem sozialpädagogischen Bereich noch mit hinzu, die für den Aufbau der multiprofessionellen Teams wichtig sind. Und das heißt, wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel in Höhe von 10.000 Menschen.
Den Mangel und die entsprechenden Bildungslücken bestreiten die Regierungsparteien SPD und CDU inzwischen nicht mehr. Ebenso wenig, dass es lange dauern wird, ihn auszugleichen. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann, früher selbst Kultusminister.
Ich habe mich ein bisschen gewundert. Das Kultusministerium ist jetzt seit 10 Jahren in der Hand der Sozialdemokraten. Die haben nicht alles schlecht gemacht, das will ich gar nicht sagen. Aber dass man eine Personalplanung so an den eigentlichen Bedarfen, und vieles war vorhersehbar, vielleicht nicht Ukraine, dass viele Kinder jetzt auch in die Kitas und die Krippen und die Schulen gekommen sind. Dennoch, mein Wissenschaftsminister hat sich mit dem Kultusminister mehrfach bemüht, zusammenzusetzen, so etwas wie eine Personalplanung zu machen. Dazu ist es nicht gekommen, da haben wir ein bisschen offensichtlich nebeneinander hergearbeitet.
Bildungsthemen spielen Umfragen zufolge für viele in Niedersachsen eine Rolle bei ihrer Wahlentscheidung. Die Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willi-Hamburg formuliert im Wahlkampf politische Ziele ihrer Partei.
Und dazu gehört auch, dass wir unser Bildungssystem so aufstellen, dass es Vielfalt lebt. Dass wir beispielsweise Mehrsprachigkeit in Schule endlich als das anerkennen, was sie ist, nämlich ein riesengroßes und wertvolles Pfund. Etwas, was Kinder mitbringen, was sie beherrschen und was ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg sehr, sehr viel helfen wird.
Hier wären auch Quereinsteiger ins Lehramt gefragt. Trotz Lehrkräftemangel aber hat das Land so manchen Bewerber in den vergangenen Jahren aus formellen Gründen abgelehnt. Immerhin, durch ein neues Lehrergewinnungspaket können zum Schuljahresbeginn 2022 noch einmal neue Lehrkräfte eingestellt werden, darunter auch solche, denen vorher eine Einstellung aus solchen formalen Gründen verwehrt worden war. Auch gibt es einen parteiübergreifenden Konsens, was eine bessere Bezahlung von Grund-, Haupt- und RealschullehrerInnen angeht, in der nächsten Legislaturperiode. Doch auch dort dürfte die Bildungspolitik weiter überlagert werden von der Energiekrise.
Wir sitzen ja im ersten Hochhaus nach dem Krieg in Niedersachsen und das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude.
Im zweiten Stock des ehemaligen Conti-Hochhauses in Hannover befindet sich das Büro von Wirtschaftsprofessor Stefan Thomsen von der Leibniz-Universität Hannover.
Die Universität hat halt unglaublich viele Gebäude mit einem großen Sanierungsstau. Da weist auch unser Präsident immer regelmäßig drauf hin. Und jetzt die steigenden Preise. Und haben natürlich viele Kosten, die relativ fix sind in so einer Universität, eben mit den großen Anlagen, Apparaturen. Und die flexibleren Bereiche sind natürlich das Personal. Das muss man einfach sehen, eben befristete Stellen und diese Dinge.
Die durch die Energiekrise verursachten Kostensteigerungen auszugleichen und zugleich den Wissenschafts- und Lehrbetrieb unvermindert fortzusetzen, das wird für die Universitätsleitungen in den kommenden Semestern eine große Herausforderung und auch für die neue Landesregierung, über deren Zusammensetzung am Sonntag in Niedersachsen entschieden wird.
Und so viel für heute vom Bildungsmagazin mit Thekla Jahn.